Alle im grünen Bereich. Der politische Podcast für Stege-Zehlendorf.
Guten Morgen. Wir sitzen hier mit Christiane und Bene in der Kreisgeschäftsstelle. Wer Benedikt Lux nicht kennt, er ist Abgeordneter der Grünen, jetzt schon seit vielen Jahren und stellt sich heute unseren Fragen im Podcast.
Morgen.
Hallo, freut mich.
Ja, genau. Und wir haben ja auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Da würde ich Christiane erstmal den Vortritt lassen.
Okay, also du bist Mitglied des Abgeordnetenhaus seit 2006. Man sieht in deiner Vita, dass du auch bei der GJ angefangen hast, bei der Grünen Jugend. Erzähl doch mal zu deinem Werdegang. So, wie kamst du zu der GJ erstmal und dann auch zu den Grünen? Was hat dich bewegt, Politik zu machen?
Ja, freut mich. Das ist schon lange her. Fast über 20 Jahre her, dass ich politisch aktiv geworden bin. Und es begann an der Schule, in der Goethe-Oberschule in Lichterfeldern. Ein sehr guter Freund von mir hat das Probehalbjahr nicht bestanden, weil seine Eltern sich damals getrennt haben und er so ein bisschen abgedriftet ist. Und er war aber schlau, ja, er kam nur nicht klar. Und das fand ich ungerecht und das waren so die Zeiten des Irakkriegs. Das fand ich auch irgendwie schlimm. Und dann habe ich mit der Schülerzeitung angefangen, habe mich ein bisschen umgeguckt. Es gab damals das Café Chaos, so ein kleiner Jugendclub in der Sagemünder Straße. Da war so Punk und so angesagt, so wie die Potze eigentlich. Und da habe ich mich viel rumgetrieben, war bei den Jusos zuerst und die sind dann aber alle zum Linksruck abgewandert und da gab es nur marxistische Seminare. Und dann bin ich zur Grünen Jugend Berlin gestoßen, sehr kleine Gruppe damals, aber das hat mich irgendwie gereizt. Ja, das war ich so 15, 16, sehr jung. Die haben viele Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz organisiert und das hat mich politisiert, ja, den Jugendverband aufzubauen, dann bleibt man da auch treu und dann ging das weiter bis hin, dass ich irgendwie ein Jahr Bundessprecher war, 2004 in den letzten Jahren der Schröder-Fischer-Regierung. Das waren aufregende Zeiten.
Kurz nach der Regierung 2006 bist du schon ins Abgeordnetenhaus eingezogen, damals noch über ein Votum der GJ, nehme ich mal an. Wie war das denn damals? Du warst sehr jung, wahrscheinlich auch der jüngste Abgeordnete in der Legislaturperiode. Wie hat sich das angefühlt?
Ich war ja der Zweitjüngste, weil Clara Herrmann, die bestimmt Friedrichshain-Kreuzberger Bürgermeisterin wird, auch das GJB-Votum hatte. Und wir waren dann beide die Jüngsten im Abgeordnetenhaus. Und ich würde schon sagen, dass ich schnell alt geworden bin, in kurzer Zeit, auch in der Opposition. Habe dann Innenpolitik gemacht, habe mein Jurastudium, mein Referendariat zu Ende gemacht. Und das hat mir geholfen, schon ein bisschen gesetzter zu sein. Nicht so der junge Revoluzzer, der ich vielleicht vorher war oder möchte gern Revoluzzer, der ich vorher war. Hat sich das so angefühlt, neu zu sein. Auf der anderen Seite hat mir das juristische Verständnis, hat mir die grüne Innenpolitik, wo man noch nicht so viele Leute vor sich hatte, hat mir ein Feld gegeben, wo man schnell auch reinwachsen konnte.
Du hast dein Jurastudium parallel zum Abgeordnetenhaus, zum Abgeordnetendasein gemacht oder schon vorher?
Studium vorher, dann Examen und dann das Referendariat habe ich parallel gemacht.
Okay, das muss ja viel Zeit gekostet haben.
Ja, das genau. Aber ich finde es wichtig, dass man sich von der Politik nicht abhängig macht, ja, sondern dass man eine Berufsausbildung hat nebenbei. Und das war mir echt wichtig. Also ich bin ja auch ein bisschen, nicht zufällig ins Abgeordnetenhaus gekommen, aber das ist ja auf den neuen Plätzen ja immer noch so, dass es da eine große Auswahl gibt an Leuten, die gut sind oder die sich zur Wahl stellen und dass es dann ja auch ein bisschen vom Zufall abhängt oder von der Tagesform, ob man dann reinkommt oder nicht. Ich glaube, ich habe gegen 10 Leute oder so kandidiert, ne? Und da waren auch echt gute Leute drunter. Und das zeigt einfach, dass man sich davon nicht abhängig machen sollte, selbst wenn man ein guter Politiker, gute Politikerin ist. Ja,
ja, aber du hast, habe ich gelesen, selbst in deinem Referendariat auch so ein bisschen die Politik und gerade auch für Frauen verbunden. Willst du darüber was erzählen?
Wow, das ist ja super recherchiert. Naja, ich war in der Frauenverwaltung damals Referendar. Und ihr fand das interessant. Juristisch war das ziemlich trocken. Da musste ich einen Zuwendungsbescheid prüfen für einen Träger. Und da ging es eigentlich nur um Haushaltsrecht, um Zuwendungsrecht. Aber von der Atmosphäre, wie wird so ein Referat aufgebaut? Ja, das haben ja auch Grüne damals Mitte der 90er in einer kurzen Regierungszeit aufgebaut, das Frauenreferat. Und ich war dort im Bereich Gleichstellung Gleichstellung in der Arbeitswelt. Und da hat man natürlich Gender Pay Gap und wo arbeiten Frauen, wie lange, nach welchen Biografiezeiten und so, hat man natürlich da von Anfang an mitbekommen und auch welche Ungerechtigkeiten, Ungleichgewichte es dann auch gibt. Und das war eine sehr interessante Zeit.
Du bist ja so vor allem Innenpolitiker, würde ich sagen. Und da hat sich ja auch seit 2006 wirklich unglaublich viel verändert. Es gab neue Bedrohungslagen, es gibt auch neue Entwicklung im Bereich, auch wirklich was die Kontrolle der Polizei angeht, vielleicht jetzt auch das Polizeigesetz, das aktuelle. Wie hast du das erlebt, erstmal aus der Opposition und jetzt auch aus der Regierungsbeteiligung, diese Entwicklung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich überlege, wie ich sie kurz zusammenfasse. Also rein gesetzlich war das Stillstand. Ja, wir hatten 2006 bis 2011 Rot-Rot. Die haben sich nicht getraut. Es war so die Ende der, es war so der Tiefpunkt auch der Einsparungen. Stimmung in der Polizei richtig unten, wie bei vielen Beamtinnen und Beamten, Leuten im öffentlichen Dienst. Und die haben dann nichts gemacht. Und dann kam die Große Koalition, die sogenannte Große Koalition 2011 bis 2016. Und von denen erwartet man ja immer, dass die innenpolitische Gesetze liefern, die uns Grünen jetzt nicht unbedingt schmecken, weil sie eher so eine einseitige Aufrüstung für die Polizei bedeuten. Und das Interessante ist, das haben die auch nicht gemacht. Ja, die haben sozusagen innenpolitisch keine Reform gebracht. Und wir haben jetzt als Rot-Rot-Grün in den letzten Jahren 4-5 große Gesetze im innenpolitischen Bereich gemacht. Vor allen Dingen das neue Polizeigesetz, aber auch ein neues Versammlungsfreiheitsgesetz, auch eine unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte, die ja schon eine gewisse Reform im Bereich der Innenpolitik bringen, sehr ausgewogen sind, teilweise aber sehr streng auch polizeiliche Befugnisse erweitern, aber auf der anderen Seite auch Bürgerinnenrechte stärken, zum Beispiel die polizeiliche Kennzeichnung, zum Beispiel die Einschränkungen von verdachtsunabhängigen Kontrollen und vieles, vieles mehr. Link in der Bio. Und das war, es ist schon interessant, dass es keine Wechselstimmung gibt im Bereich der Innenpolitik. Ich gehe mal weg von den Gesetzen. Wir werden ja ständig angegriffen, ja, von der CDU, von der AfD als irgendwie Linksextremistenversteher oder Polizeihasser oder so, genau. Aber nichts davon verfängt. Und das ist interessant, ja, weil wir sehr viel auch für die Besoldung getan haben. Polizistinnen verdienen heute viel, viel mehr als noch vor 5 Jahren, weil der Sparkurs beendet worden ist. Und deswegen sind wir da stabil. Und da bin ich auch ziemlich zufrieden mit, ja, dass die ganzen Angriffe von Rechtskonservativen, die ja mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen spielen und so, dass die nicht durchgezogen haben. Also eigentlich eine ganz gute Bilanz.
Okay, das heißt, im Prinzip kommen da mehrere Probleme politisch zusammen. Das ist nicht auf den ersten Blick nur Innenpolitik oder nur Polizei, sondern das betrifft auch viel diversere Probleme, gerade Rechtsextremismus in der Polizei. Willst du dazu noch weiter irgendwie erzählen? Also gerade auch Black Lives Matter oder wie wichtig ist sozusagen im Prinzip die Polizeiarbeit oder Innenpolitik?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig und wie du schon gesagt hast, auch sehr divers. Ja? Die Probleme sind ganz vielfältig. Wir haben ein Problem, dass Rechtsextreme sich für die Polizei interessieren und es auch einige rechtsextreme Vorkommnisse in der Polizei gibt, die weit über Einzelfälle hinausgehen. Wir haben das Problem, dass Racial Profiling, dass Vorurteile und Diskriminierung in der Polizeiarbeit zu vertreten sind. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr, sehr, sehr viele demokratische Polizistinnen und Polizisten, vielleicht ein Stück konservativer als du und ich so im Durchschnitt, ja, aber trotzdem viele, die ihren Job machen und für die Sicherheit sorgen jeden Tag. Und da differenziert vorzugehen, ist total wichtig für die Politik, weil natürlich polarisiert das in den letzten Jahren sehr. Ne? Durch diese vielen rechtsextremen Vorkommnisse, durch das Racial Profiling ist das Vertrauen bei vielen Menschen auch echt erschüttert in die Polizei und das muss wiedergewonnen werden. Auf der anderen Seite brauchen wir auch die Polizei, damit nicht das Recht des Stärkeren gilt. Ja, und das muss man zusammenbringen. Das ist eine hohe Kunst und ich finde es gut, wenn auch junge Leute, wenn auch Grüne sich mehr für Sicherheit und Polizei interessieren, weil das ein echt ein wichtiges Thema ist.
Das heißt, im Prinzip schließt sich da wieder der Kreis und auch wenn man guckt, wer in die Polizei kommt, gerade auch Frauen, verändert sich auch unsere Sicherheit?
Ja, total. Also Frauen in der Schutzpolizei gibt es erst seit Anfang der 80er Jahre, also jetzt 40 Jahre, ein Verwaltungsleben. Und man merkt das natürlich, ja, dass Frauen auch in bestimmten Einsatzsituationen viel deeskalativer, viel akzeptierter sind, auch von Betroffenen, gerade von Frauen und Kindern bei häuslicher Gewalt. Die vertrauen sich natürlich erstmal lieber einer Polizistin an als einem ausgewachsenen Polizisten und das ist auch nachvollziehbar. Ähnliches Problem haben wir in der Feuerwehr. Das muss diverser werden und es gibt mehr und mehr Polizisten mit Einwanderungsgeschichte, das ist ganz gut, aber Frauen gerade in der Schutzpolizei, im Einsatzdienst, das ist noch zu wenig und gerade in den Führungspositionen ist es noch viel zu wenig.
Wo wir gerade bei Repräsentanz sind, ein wichtiges Thema jetzt auch in dieser Periode ist das Partizipations- und Migrationsgesetz. Da haben wir auch jetzt mitbekommen, dass zum Beispiel die verbindliche Quote von Menschen mit Migrationserfahrung und Rassismusgeschichte von der SPD wahrscheinlich, ne, auch durch Franziska Giffey gekippt wurde. Das kommt ja jetzt wohl nicht mehr rein. Glaubst du, das hätte vor allem auch für Innenpolitik, für Polizei einen großen Unterschied gemacht zu einer positiveren Veränderung?
Die Berliner Polizei hält sogar die Quote von 30% von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den letzten Jahren. Das ist ganz gut. Ja, das ist kein Selbstläufer, aber gut. Bei der Feuerwehr wäre das ein viel, viel größeres, viel ambitionierteres Ziel. Die ist noch sehr weiß und männlich und deutsch geprägt. Das ist auch schlecht, ja, weil das ist teilweise ist im Rettungsdienst, den die Feuerwehr macht, das ist ein Care-Beruf, ja, da musst du Leute versorgen und da würde eine buntere Truppe total wichtig sein. Ja, es ist schade, dass die Migrationsquote, dass die gekippt ist. Das ist ja so ein Streit gewesen, als müsste man das von heute auf morgen gleich erfüllen, aber das ist ja Quatsch, ne? Sondern es ist im Prinzip heißt das, bei gleicher Eignung wird ein Mensch mit Einwanderungsgeschichte bevorzugt, wenn die Zielmarke von 30% oder was noch nicht erreicht ist. Und das machen wir bei Frauen nach dem LGG, das machen wir bei Menschen mit Behinderungen, das ist doch, also finde ich,
ja, genau, also die radikalsten Forderungen hatten ja eigentlich gesagt, man schreibt die Stellen aus und wenn da keine Person mit Migrationshintergrund gefunden wird, dann wird sie nicht gefüllt. So, ja. Das wollten wir ja nicht einmal. Ja. Wir wollten ja was viel Verträglicheres, viel,
ja.
Naja. Aber um auch mal von der Polizei wegzukommen, ja. Du bist ja auch im Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz.
Ja.
Und ich glaube, da gab es auch von Seiten der Sicherheitsbehörden in Berlin schon große Verfehlungen, wenn man auch schaut. Ich hab da einen Text auch zu gelesen, zu dem, was der V-Mann Murat Cem da bei Anis Amri beobachtet hatte. Woran hat es gelesen?
Also wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass vorsätzlich, ja, dass mit Absicht der Terrorist dort laufen gelassen wurde. Das will ich nicht ausschließen, aber es gibt dafür keine Anhaltspunkte und das ist also es wäre jetzt sehr, 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 sehr fernliegend. Es gab eine Reihe von Betriebsblindheit, es gab eine Reihe von Unterschätzungen, ja. Und
ich wollte keinen Vorsatz, ich wollte also vielleicht eher eine Fahrlässigkeit.
Das ist ja eine Reihe. Es gab so viele, ja, genau. Deswegen war das mein Auftakt, ja. So viele Fahrlässigkeiten, dass man sie nicht zählen kann. Etliche. Auch in Berlin wurde der unterschätzt. Man hat gedacht, der verkauft nur noch Drogen, ja, und hat dann nicht gesehen, dass er trotzdem in radikal-islamistische Moscheen gerannt ist und sich weiter auch ausgekundschaftet hat. Also es waren da waren etliche Anhaltspunkte, bei denen man dem Terroristen, den späteren Terroristen, viel, viel mehr im Nacken hätte sitzen müssen.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage zu sehr ins Detail geht, aber wie sieht dann genau deine Arbeit in dem Untersuchungsausschuss aus?
Oh, das ist viel Aktenlesen, sehr, sehr viel Aktenlesen und Anfordern, Zeugen vernehmen. Das sind kurz gesagt, ist, wie die Arbeit aussieht, aber es ist, nimmt viel Zeit in Anspruch, ja, weil natürlich sind die Informationsberge sind riesig, ja, aber die Menschen, die das auswerten bei der Polizei, sind gar nicht so viele und das ist auch ein harter Job für die, ne? Und da muss man gleichzeitig fair sein, aber auch kritisch, weil natürlich muss man daraus lernen. Und das Ganze ist total wichtig für unsere gesamte Gesellschaft, nicht nur Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, sondern dass es Kritikbewusstsein, Fehlerkultur gibt, dass man dazu steht, wenn man auch mal einen Fehler macht, dass man mit sich reden lässt. Das ist total wichtig und das brauchen wir in allen Politikbereichen, in allen Verwaltungsbereichen. Ist ja auch was Menschliches, ne? Niemand hört gerne, dass er was schlecht gemacht hat. Auf der anderen Seite muss es dann eben einen Aushandlungsprozess gehen, was man verbessert, damit man in Zukunft keine solchen Fehler macht.
Ja, genau. Und dann fragt man sich ja jetzt mit dem Ausschuss, was kommt am Ende raus, beziehungsweise was bedeutet das dann für weitere Politik? Willst du da vielleicht mal so ganz klein irgendwie andeuten?
Ja, na, wir sitzen gerade dran und der wird 1000 Seiten oder so mindestens haben, denke ich. Wird sehr in die Tiefe gehen, sehr viele Details auflisten. Wir hoffen, dass die Angehörigen der Opfer dadurch Antworten auf ihre Fragen kriegen. Ja, warum wurde das nicht verhindert? Wie kann man das in Zukunft verhindern? Was genau ist passiert? Damit wir den Opfern, denen wir Aufklärung schuldig sind, dort erstmal einen Dienst erweisen. Und dann muss man sich die Strukturen der Sicherheitsbehörden anschauen, vor allen Dingen, wie sie ihre Infos besser verwerten und auswerten, wie sie schaffen, bei sehr vielen Aufgaben, die haben, trotzdem die richtigen Schwerpunkte zu setzen und auch die Infos gut auszuwerten. Das sind so die zwei wesentlichen Schwerpunkte. Opferschutz, Vertrauen bei den Angehörigen der Opfer wiederherzustellen, die noch schwerst traumatisiert sind, wie das passieren konnte. Und andererseits die Sicherheitsbehörden reformieren. Ja. Aber es wird auch sehr, sehr viel ein sogenannter Sachverhaltsteil geschrieben, also die ganze Geschichte des Terroristen leider, muss man sagen, aufgedröselt, ja, um zu gucken, wie man später Menschen, die sich radikalisieren oder die schon radikalisiert sind, dann trotzdem beobachtet, ja, wie man das gut macht.
Mal so ganz blöd gefragt, wie lange meinst du, dauert das noch? So ungefähr?
Das dauert noch 3-4 Monate.
Also noch in dieser Legislaturperiode?
Ja, genau.
Direkt zur Wahl noch?
Ja, zur Sommerpause wollen wir ungefähr fertig werden und beschließen und dann in der Sommerpause noch den letzten Feinschliff machen und ja, den Bericht fertig schreiben.
Vielleicht wird das auch nochmal den Wahlkampf etwas spannender machen, wer weiß.
Naja, wer weiß. Das, mal gucken.
Ja, um mal auch jetzt etwas von der politischen Schiene wegzukommen. Du bist hier im Bezirk aufgewachsen, in Schegels-Zehlendorf. Du hast ja auch einen Migrationshintergrund. Deine Mutter ist aus Südkorea. Da würde mich auch interessieren, inwiefern auch dieser Aspekt von dir für deine Identität auch in deinem Leben eine Rolle gespielt hat. Auch vielleicht von etwaigen Diskriminierungserfahrungen?
Ja, also es interessiert mich auch, weil ich mir auch immer nicht sicher bin, ja, hat das jetzt was damit zu tun, dass meine Mutter, die natürlich sehr viel Erziehungsarbeit gemacht hat mit drei Söhnen, ja, hat die uns da irgendwie geprägt? Ist es eine besondere koreanische Kultur oder bin ich das oder was ist das eigentlich? Insofern ist es als, wie heißen wir, ja, Binationale oder so, ist das immer ganz schwer so zu messen in sich. Aber natürlich gibt es in der koreanischen Kultur gerade so der Respekt und Höflichkeit gegenüber Älteren, ja, ist so ein Ding, wo ich schon denke, da habe ich mich früher schon immer gewundert, wie Gleichaltrige losziehen konnten gegen Ältere. Und ich dachte immer, ist ja aber ganz schön hart und so, gucken wir auf die Lebensleistung. Und ich hatte auch eine deutsche Großmutter, die mit bei uns im Haushalt groß geworden ist und so. Und dadurch war das immer sehr stark auch von Respekt geprägt. Also ich konnte natürlich in der Generation Helmut Kohl, der konnte ich natürlich auch sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ja, wir hier unsere Ressourcen verschwendet und einen Scheiß gebt auf Umweltschutz und so, da konnte ich schon wütend werden, aber ich konnte das irgendwie nie den einzelnen Menschen so stark zum Vorwurf machen, insbesondere nicht, wenn ich mit denen am Tisch saß oder in einem Raum. Das würde ich so ein bisschen sagen. Das andere, Diskriminierungserfahrung, ich selber ein bisschen, ja, als es war irgendwie auch schade, das war kurz vor der Wiedervereinigung, dann kamen die ersten ostdeutschen Schüler in die Klasse und ich war der Fidschi und wurde gejagt. Ja, das war schon, in der Schule wird ja viel gemobbt, muss man sagen, ja, und das muss man dann irgendwie wegstecken. Das war schon so ein, zwei Erlebnisse. Und dann, naja, so Blicke, ne? Wenn mein großer, blonder, deutscher Papa und meine kleine koreanische Mutter mit uns drei Kindern über den Markt gegangen sind oder so, da hat man, wurde man schon manchmal irgendwie so angeguckt, aber es zieht sich in Grenzen. Ich habe dann später auch eher positive Diskriminierung erfahren, nach dem Motto, naja, die Koreaner und die Chinesen, die Ostasiaten, wenn das Deutsche überhaupt auseinanderhalten konnten, ja, dann, das sind ja immer so die Guten, ja, die kommen ja als Krankenschwester und sind ganz lieb, sind voll angepasst und Bildung ist bei denen wichtig, aber die Türken und die Araber, ja, so, das sind die Schlimmen und so und das war dann so ein bisschen später immer in bestimmten Diskursen und das fand ich auch ganz schrecklich, ja, also wie dann irgendwie, ich mich eigentlich immer als Kosmopolit verstanden habe, irgendwie Menschen sind alle gleich und so und ich dieses Identitäre auch nicht mag, ehrlich gesagt. Ne? Aber klar, ne, für Menschen, die dadurch schlimme Erfahrungen machen, weil sie eine zugeschriebene Identität bekommen oder meinetwegen haben, da muss man das dann offen diskutieren können. Ja.
Okay, also du bist im Bezirk aufgewachsen, machst jetzt oder sitzt im Abgeordnetenhaus für den Bezirk, für den Wahlkreis Steglitz 1. Ja, obwohl natürlich das Abgeordnetenhaus für ganz Berlin ist, sag mal, was sind so deine Vorstellungen für den Bezirk? Was muss gerade, wenn wir vom Thema Migration kommen und Diskriminierung noch in Steglitz verändert und verbessert werden?
Oh, Migration in Steglitz, naja, uns geht es ja eigentlich ganz gut. Ja? Wir sollten mit einer grünen Mehrheit hier dafür sorgen, dass wir auch genug Geflüchtete aufnehmen, ja, und da besser moderieren in Nachbarschaften, wenn gegen Flüchtlingswohnheime mobilisiert wird. Das finde ich ist so ein Punkt, der mir nicht so passt mit dieser CDU-Dominanz, die dann immer auch noch die Nachbarn anstachelt, irgendwie auf einmal einen halben Baum zu schützen, nur weil da irgendwie ein Container hinkommen soll, der Geflüchtete oder Obdachlose aufnimmt. Also ich glaube, Steglitz-Zehlendorf sollte ein deutlich sozialeres Profil entwickeln, integrativeres Profil. Aber wenn wir schon beim Bezirk sind, darf ich?
Na klar.
Ist die autogerechte Stadt, ja, und die schlimmen Folgen davon ist in meinem Wahlkreis, denke ich, sehr, sehr einschlägig. Ja. Wir haben dort immer noch den Breitenbachplatz, der Autobahnauffahrten hat, die du gar nicht brauchst, ja, und die auch zurückzubauen, die Schlossstraße viel anwohnerinnenfreundlicher zu machen, den Parkraum-Suchverkehr zurückzudrängen, die Schulwegsicherheit zu steigern, dort die Qualität für die Menschen, die dort wohnen und nicht für die Autos, die da durch müssen, hochzusetzen, das treibt mich doch gerade sehr, sehr stark an. Und Integration, Weltoffenheit, das ist schon ein Berliner Thema, wenn nicht sogar, also natürlich ein bundesweites Thema, wofür wir Grino auch stehen.
Gerade ist ja auch vor allem in Berlin die Pandemie ein Thema, aber natürlich auch in ganz Deutschland. Und da haben wir auch mitbekommen, dass da teilweise mit Schutzausrüstung nicht ganz sauber hantiert wurde, beziehungsweise mit den Einkäufen dazu. In Berlin sind ja auch Abermillionen dafür ausgegeben worden. Wissen wir, ob da irgendwo Provisionen geflossen sind?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Noch wissen wir es nicht. Wir fordern gerade den Senat auf, das zu überprüfen und transparent zu machen. Gab es Provisionen, waren die marktüblich? Und gab es dort vor allen Dingen, wie jetzt bei den schwerwiegenden Fällen im Deutschen Bundestag, gab es dort Kumpelei? Gab es dort Freunde von Politikern oder Politiker selber, die Provisionen kassiert haben? Das sind natürlich echt schwerwiegende Vorkommnisse. Und das erschüttert auch das Vertrauen in die Politik. Wenn ich mir vorstelle, da sitzen Abgeordnete, die ihrem Gewissen, aber auch der Bevölkerung verpflichtet sind, kriegen eine ordentliche Diät, Bundestag eine sehr ordentliche, und dann kassieren die noch für Maskendeals, ja, während Leute teilweise nicht genug Geld haben, um sich eine Maske zu kaufen, während du Und das ist ja das Schwierige in der Krise, da hast du auf einmal eine Marktlage. Alle wollen Schutzausrüstung, alle wollen Masken, alle wollen Tests, alle wollen Impfstoff. Und natürlich sind dann die Preise exorbitant. Ja. Und dann verdienen auch noch Leute damit. Das ist echt unanständig, wenn der Politiker mitverdient. Und deswegen müssen wir das auch restlos aufklären in Berlin. Wir verhandeln gerade darüber hinaus auch ein Lobbyregister. Da müssen wir die SPD noch ein bisschen bewegen, dass sie wirklich mitmacht und komplett transparent gemacht wird, wer bei Gesetzen mitwirkt. Und dann wollen wir noch ein Transparenzgesetz haben. Das ist ja so eher so ein Nerd-Thema, aber ein cooles Nerd-Thema, so Open Knowledge, Open Data, Open Information, dass du mit dem ganzen Wissen, was angelegt ist und das der Staat hat, dass dort, wo es geht, das digitalisiert und transparent gemacht wird, damit Leute daraus Apps bauen können. Ja? Wo ist der nächste freie Kita-Platz oder ganz viele im Verkehrsbereich, Mobilitäts-Apps noch und nöcher. Aber gleichzeitig auch Verträge, zum Beispiel im Bereich Krankenhäuser oder Wasser oder BSR, dass die transparent gemacht werden, damit die Menschen in der Stadt gucken können, waren das faire Verträge? Ja, oder hat er irgendwer mitverdient? Oder waren die besonders hoch? Und wenn ja, warum? Warum wurde so viel Geld dafür ausgegeben? Und das ist schon ein Transparenzanspruch, den wir haben, der auch total wichtig ist, weil der Staat sollte grundsätzlich keine Geheimnisse vor den Bürgerinnen und Bürgern haben. Es sei denn, der Datenschutz ist berührt, der ist natürlich wichtig. Aber dieses offene Visier, dieses Informieren auf Augenhöhe ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für den Staat, ein ganz wichtiges Ziel.
Ich glaube auch, dass es überhaupt wichtig ist, Verwaltungshandel transparenter zu gestalten, weil es halt für viele nicht nachvollziehbar ist. Ich habe selbst ein Jahr in der Bildungsverwaltung gearbeitet und ich glaube, neben überhaupt der Beschwerlichkeit der Prozesse da, ist vor allem der Stand der Digitalisierung da für mich, war eine große Sorge für mich, wenn ich daran denke, dass meine Büronachbarn auch noch immer ein Faxgerät benutzt haben. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht ganz dein politischer Schwerpunkt, aber was können wir denn in der nächsten Legislaturperiode wirklich konkret machen, um hier irgendwie aufzuholen?
Absolut, absolut. Nein, man muss die Prozesse dort, wo es sich lohnt, priorisieren. Wo brauchst du eine persönliche Vorsprache? Ja, wo ist es wichtig, dass ein Bürgerinnen und Bürger erscheint, damit du die Identität prüfen kannst? Und wo brauchst du das nicht? Wo kannst du es digital abwickeln? Das muss man priorisieren und dann konsequent die Prozesse, die nicht mit persönlichem Erscheinen verbunden sind, digital abwickeln. 100% digital.
Okay, also über die Transparenz bzw. Authentizität. Ja, also offensichtlich ist dir relativ wichtig, auch persönlich rüberzukommen auf deiner Website generell. Du sprichst deine vier Kinder an, ja, relativ persönlich, wo du wohnst, mit deiner Frau. Wilde WG-Zeiten habe ich auch gelesen in Kreuzberg. Das heißt, im Prinzip willst du so ein bisschen die Balance halten zwischen ja, seriösen Politiker und normalen persönlichen Menschen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Erzähl doch mal ein bisschen mehr von deinen wilden WG-Zeiten oder auch gerne GJ vielleicht.
Okay, ja, das habe ich alles schon wieder vergessen. Ja, ich lasse mir das immer nur sagen von anderen von damals, weil natürlich momentan die wilde WG-Zeit ist mit vier, vor allen Dingen zwei mit zwei Wirbelwindern, die 3,5 Jahre sind und meinen Tag bestimmen und wo man sehr, sehr viel Kraft für brauche, was auch unglaublich viel Spaß macht. Und das ist mir schon wichtig, dass Politik nicht alles ist, ne? Das hast du völlig zu Recht erkannt und dass man auch Mensch sein muss, auch um politisch überlegen zu können, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wie trifft man welche Abwägung, weil Politik ja auch viel Kompromiss ist und nicht nur dein Stiefel, den du durchziehst, wir sind nicht alleine auf der Welt und deswegen ist mir auch wichtig, so zu meinen unterschiedlichen Lebensphasen zu stehen und die sind momentan eben Großfamilien geprägt mit vier kleinen Kindern und viel Corona-Stress und aber auch Spaß und Kuschelei zu Hause. Und die wilden WG-Zeiten, naja, also ich glaube, das war wie bei sehr, sehr vielen jungen Leuten oder Leuten, die anfangen zu studieren Und ja, also, was wollt ihr wissen? Ja? Das,
ich glaube, wir können uns schon vorstellen, was darunter gemeint
keine
ist.
Keine Details.
Doch keine Details, ja, okay, dann ist gut. Dann ist gut.
Nee, also auf jeden Fall, er hat uns sehr gefreut, dich hier zu haben, Bene. Ja. Aber wir haben auch noch, wie immer, eine Abschlussfrage. Du bist jetzt zwar auch schon ein paar Jahre in der Politik, aber auch dann kann man ja noch immer Wünsche oder Träume haben. Du kommst, also wenn du jetzt auch wieder ins Abgeordnetenhaus kommen solltest, wovon wir ja wohl doch ausgehen, und ein Gesetz durchbringen könntest gegen jeden Widerstand, was wäre es denn?
Das wäre klimaneutrale Stadt, mit Sicherheit. Ja. Ich bin zwar Innenpolitiker und Haushaltspolitiker und
das musst du
Rechtsanwalt
doch sagen.
Und ja, aber das ist, es ist auch trotzdem, ich habe das immer gemacht, auch weil das dienende Strukturen sind. Und weil die größte Krise unserer Zeit die Klimakrise ist, die ein ganz klares Überlebensproblem des Planeten bedeutet. Und bei der Frage, ja, wie hinterlassen wir die Welt unseren Kindern und deren Kindern, ist der Umweltschutz, der Klimaschutz, Artenschutz ist das absolut Wichtigste. Und da stelle ich alles andere auch hinten für an. Ja. Und das sage ich auch den Polizistinnen und Polizisten, Leute, wir müssen hier vorwärts kommen mit CO2 einsparen, Klimazielen und so weiter. Und wir müssen alle hier unseren Beitrag leisten. Und dafür Leute zu gewinnen und gute Gesetze zu machen, durchzubringen, das Geld dafür auch bereitzustellen, das ist ganz klare Priorität.
Danke dir für das Gespräch.